Aloha, herzlich willkommen zum Kick-Ass Radio von Maui, Folge 2. Laura, du bist ganz schön durch, hast du gesagt.
Ja, das habe ich gerade gesagt, aber du hast Aloha richtig gesagt. Darauf bin ich schon mal stolz, weil das ist ganz wichtig, um hier alle einzustimmen. So sagt man das auf jeden Fall hier auf der Insel.
Wie läuft's? 10 Tage sind wir jetzt hier.
Ja, ich denke, es läuft ganz gut. Also eigentlich vermutlich so, wie es zu erwarten war, dass das sehr intensiv ist. Dass ich durchaus ganz gut paniert auch bin von den Einheiten. Und jetzt gerade habe ich die zweite Einheit des Tages hinter mir. Es wartet noch eine zweite Laufeinheit. Heute Double Run Day. Und ja, die Radeinheit war eine Hitze-Session, also wo ich ganz bewusst in die Überhitzung auch gegangen bin. Und das ist natürlich nichts Schönes. Also kann ich jetzt nicht behaupten, dass das irgendwie wirklich Spaß macht. Aber das Gute ist, ich weiß ja, wofür ich es mache. Und das ist auf jeden Fall auch was ich, wenn ich mich nicht auf den Ironman Hawaii vorbereite, vermutlich auch nicht freiwillig machen würde.
Ja, das sind schon brutale Einheiten, finde ich. Also ich habe ja heute Morgen die erste Einheit begleitet und habe mich dann wohlweislich bei der zweiten Einheit verkrümelt. Da habe ich dich mit der Rolle bei uns auf der Terrasse abgesetzt. 2 Stunden mit Ventilator und dann gab es noch 1 Stunde Hitze obendrauf. Und ja gut, du kontrollierst das gerade mit dem Core-Sensor. Versuchst da wirklich in Zone zu kommen und den Heatscore zu erreichen, den es braucht, um eben diese Hitzeadaptation zu machen. Und gleichsam ist es wirklich anspruchsvoll, wirklich nachzufüllen. Der Impact oder der Stress, der durch solche Einheiten entsteht, der ist enorm. Und ja, jetzt wartet noch 1/3 Einheit auf dich.
Ich sag mal so, nachdem ich kurz vor der Abreise bei Swift Level 100 erreicht habe, ist mein nächstes Lifetime-Goal jetzt irgendwie bei dem Core-Sensor 100% Hitzeakklimatisierung zu erreichen. Und es ist gar nicht so einfach. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist sehr individuell auch. Also ich sehe andere Athleten, die da Sachen posten, da geht es irgendwie super schnell. Entweder bin ich schon so resistent. Für mich ist das eher eine Fleißarbeit gerade. Aber ich glaube, ich war jetzt nach der Einheit vorhin bei 87%. Damit bin ich schon ganz gut dabei. Und ich merke auch, also wir müssen jetzt dann auch später nochmal drüber sprechen, dass zum Beispiel jetzt die Hitze, die ich heute gemacht habe, obwohl wir mit der Wattleistung auch schon hochgegangen sind, dass also mein Körper auf jeden Fall auch schon besser damit zurechtkommt. Das heißt nicht, dass es mental einfacher wird. Also man sitzt da auf der Rolle und denkt, man wird durchgekocht.
Ich beschreibe das mal von außen. Laura sitzt hier in der Castelli-Regenjacke mit Stirnband.
Ich habe darunter noch ein Wintertrikot.
Und ein Wintertrikot auf der Terrasse. Und auf der Terrasse sind es so ungefähr 34, 35 Grad. Und darunter, wer weiß, dass Laura eigentlich sonst nicht so schwitzt, bildet sich dann tatsächlich auch ein See. Und das ist einfach Wahnsinn, wie anspruchsvoll es ist, wenn wirklich der gesamte Körper sich so erwärmen muss, damit man diese Adaptation wirklich herbekommt. Und ja, wie gesagt, du bist erst bei 87%, aber ich sehe halt schon ganz klar in jeder Einheit, dass die Herzfrequenzdrift immer weniger wird und das Plus an Herzfrequenz, was wir zu der jeweiligen Leistungszeitpunkt haben, ja, immer geringer wird. Also das heißt, wenn ich deine Normalwerte von zu Hause, ich sag mal Keller-Baseline, mit dem jetzt hier vergleiche, näherst du dich der Sache immer weiter an und das ist schon beeindruckend zu sehen, was da einfach jetzt auch allein in 10 Tagen schon mal möglich ist.
Genau, also insofern, wie ist das Inselleben, Philipp? Ich bin ja viel am Trainieren. Du kriegst vielleicht noch mehr vom Leben drumherum mit.
Na, ich mache ja ein bisschen Inselleben, indem ich, sag ich mal, deine längeren Radeinheiten nutze, die du auf der Rolle verbringst, um kiten zu gehen. Da war ich heute auch, während du auf der Rolle saßt.
Vielen Dank an Canyon auch. Durch die habe ich einen Smart Trainer hier. Das ist natürlich ganz cool, weil ich wirklich so natürlich quasi wie zu Hause trainieren kann. Ich mache ja auch einige Einheiten wirklich auf der Rolle hier, einfach aus verschiedenen Gründen. Jetzt gerade beim wirklichen, nochmal beim Hitzetraining lässt sich es halt super gut steuern. Und dazu ist es, kommt dann eben aber vor allem auch hier ab eigentlich schon relativ früh morgens der Wind dazu, den der Philipp toll, du findest ihn toll zum Kiten. Für mich ist der hier und da ja schon gefährlich auch und extrem nervig. Und aus dem Grund ja, setze ich mich dann teilweise einfach sehr gerne auf die Rolle. Ist sowieso ja auch ein super effektives Training. Ich habe da gar nichts dagegen. Gerade auch wenn ich schon vorermüdet bin durch eine Einheit und weiß, dass mein Nervensystem vielleicht so ein bisschen langsamer ist oder meine Reaktionszeit, ist es auch wirklich ein Sicherheitsaspekt, dass ich mich besser fühle, nicht im Verkehr unterwegs zu sein. Verkehr ist auf jeden Fall relativ viel auf der Insel. Es ist einfach halt einmal ein beliebtes touristisches Ziel und dann natürlich auch für die Einheimischen hier, um irgendwie von A nach B zu kommen. Braucht halt jeder ein Auto.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich einer der Eindrücke. Also einmal tatsächlich, wenn der Wind da ist, ist der so stark. Also für diejenigen, die sich so ein bisschen im Surfen auskennen, dann sind wir immer bei 20 Knoten plus am Nachmittag. Bis hin zu, ja, gute Windtage haben hier 26, 27 Knoten. Und das ist halt schon so, dass auf dem Rad wirklich keinen Spaß mehr
macht. Ja, das ist ja so ein bisschen die Downside, würde ich jetzt sagen, von Maui. Ja. Im Vergleich zu Big Island, wo das Rennen ist, da ist definitiv weniger Wind. Also zumindest in dem Bereich, wo das Rennen stattfindet. In der Vergangenheit gab es ja auch einige ja, Wettkampftage, wo mal richtig Wind war. Aber
gibt es ja dieses Jahr auch einen Windtag.
Ja, ich wäre auf jeden Fall darauf vorbereitet, aber ich glaube nicht. Aber die Upsides, also die Vorteile von der Insel, die sind ja eben, dass wir hier zum Beispiel ein 50 Meter Becken zum Schwimmen haben. Wo ich weiß, dass es gut ist, auch wenn es nicht so viel Spaß macht, weil es nicht wirklich schnell ist. Da steht auch immer ganz gut der Wind drauf, aber im Endeffekt kann einem das natürlich beim Schwimmen im Meer dann genauso blühen auch, dass es windig ist in eine Richtung und sind aber auf jeden Fall Einheiten, die auf viel Kraft ziehen. Erste Open Water Swim Session habe ich auch gemacht, das ist richtig cool hier, einfach 10 Meter vor der Haustür ist der Strand und da ist morgens einfach richtig schön. Unsere Nachbarn sind so hawaiianische Kanu-Clubs. Und das ist eigentlich ganz schön, die sehr früh morgens da rauspaddeln zu sehen zum Sonnenaufgang und da dann eine Runde schwimmen zu gehen. Das Wasser hat 28 Grad, also ist perfekt. Da so schön warm ist, glaube ich, keins der Freibäder gewesen, in dem ich in diesem Jahr war. Also mir wurde nicht kalt. Das war jetzt schon richtig cool. Also auf jeden Fall haben wir schon ein paar schöne Sachen auch erlebt im Training.
Morgen geht es für dich zum ersten Mal wieder auf den Vulkan.
Genau, das haben wir vor 2 Jahren auch schon mal so gemacht, dass wir auf den Haleakala hochgefahren sind. Ich mit dem Fahrrad. Das sind, wenn ich unten am Meer starte, über 3000 Höhenmeter am Stück. Und das ist auch echt eine besondere Erfahrung. Einmal natürlich durch die Höhenmeter. Ich bin natürlich schon irgendwo mal 3000 Höhenmeter gefahren, aber das war halt nie am Stück. Also die Alpenpässe sind ja meistens maximal vielleicht 2000 Höhenmeter. Das war schon eine richtig coole Erfahrung. Und vor allem, weil man natürlich auf diesen 3000 Höhenmetern durch super viele verschiedene Klimazonen kommt. Und plötzlich stehen dann Eichenbäume da und Rehe. Und also man hat einfach auch dann heimische Klimazonen plötzlich. Und es wird immer kühler. Die Luftfeuchtigkeit nimmt natürlich ab, die Hitze nimmt ab. Und vor 2 Jahren habe ich wirklich dann gemerkt, so wie der Körper plötzlich so ganz anders nochmal irgendwie durchatmen kann. Und dann ganz oben auf der Spitze ist super karg, halt Vulkan. Und natürlich eine grandiose Aussicht, aber auch richtig frisch. Ne? Also ich habe eine Daunenjacke dabei und die werde ich dann dir morgen mitgeben im Auto. Und ich weiß noch, ich glaube, dass ich beim letzten Mal auch beim Hochfahren irgendwann meine Regenjacke oder meine Jacke angezogen habe. Zum Glück habe ich diese Jacke dabei, weil ich habe echt jetzt bei diesem Hitzetraining, was du angesprochen hast, halt festgestellt, also ich war eigentlich der Annahme, dass wenn ich ohne Ventilator draußen Rolle fahre, ich warm genug werde. Aber durch das Messen habe ich halt gesehen, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen war es gut, dass ich die Jacken, die ich eigentlich für den Vulkanausflug dabei habe, dass ich die eben noch zusätzlich drüber ziehen kann, um mich halt wirklich in diese bestimmten Zonen zu bringen.
Ja, ich selbst bin tatsächlich auch nochmal sehr gespannt, weil ich habe die Insel, du bist den West Maui Loop ja auch schon gefahren. Und für alle diejenigen, die Maui kennen, normalerweise ist dieser West Maui Loop so ab dem alten X-Terra in Kapalua total grün, wie so ein Regenwald. Und dieser Regenwald ist so ein bisschen weg.
Ja, das war tatsächlich ja
Und.
meine erste Maui-Erfahrung. 2017 bin ich bei der Xterra-Weltmeisterschaft gestartet. Die war in Kapalua und du warst ja auch schon mal hier auf Maui. Bist selber auch bei der Xterra-WM gestartet. Welches Jahr war das?
2008
Mit
oder
Sebi auch
2009
zusammen.
mit Sebi zusammen, ja.
Genau, daher kanntest du die Insel, aber da war es an einer anderen Stelle.
Damals war das noch in Südmaui, da
Ja,
in diesem Makena
jedenfalls
Beach.
haben wir so
Ja.
auch schon mal beide unsere Erfahrungen hier gesammelt.
Genau, und was aber ist, ist, dass der Klimawandel gefühlt hier nochmal härter zugeschlagen hat. Der Sommer muss extrem heiß gewesen sein. Es ist wirklich unten, die ersten Höhenmeter vom Meer aus sind wirklich brutal verbrannt, finde ich. Die Insel sieht verbrannt aus. Also es ist kein Feuer gewesen, sondern es ist einfach vertrocknet.
Aber du siehst halt genau, dass wenn, also es ist alles, wenn hier irgendwo Feuer entsteht, gerade auch durch den Wind, dann verbreitet sich das halt super schnell. Vor 2 Jahren, nee, vor 3 Jahren war das, gell? Oder vor
Vor
zweieinhalb
zwei,
ungefähr hatten die
23, ja.
hier eben auch diese riesengroßen Brände, wo Lahaina eine ganze Stadt abgebrannt ist. Und da kann man nur die Daumen drücken, dass das nicht mehr passiert.
Mich interessiert es, wenn wir jetzt den Vulkan hochfahren, wie das dann da aussieht, weil da gab es ja auch eigentlich erst, waren diese Oleanderhecken, dann kamen die Avocado-Bäume, dann kamen die Eukalypten und dann kamen irgendwann die Eichen. Und das würde mich, bin ich sehr gespannt, wie es morgen ist, wenn du da
Aber da
hochradelst.
hat es auch gebrannt gehabt. Da sind wir auch an einigen verbrannten Bäumen und so vorbeigekommen. Also das war schon eine komische Stimmung auch. Ja, bin ich auch gespannt, wie sich das erholt hat, hoffentlich.
Yes. Soweit unsere Eindrücke hier erstmal. Zwischen unserem letzten Podcast und diesem Podcast hat die WM in Nizza stattgefunden.
Ja, es war
Du
sehr schwierig für uns.
hast geschlafen, ich habe das Rennen durchgeschaut. Was ist dir im Rennen im Kopf geblieben? Oder was hast du vom Rennen mitgenommen?
Ja gut, ich bin irgendwann ins Bett gegangen, weil ich halt am nächsten Morgen einen super wichtigen Lauf für mich hatte. Und ich wollte den halt auch nicht zu spät starten, einfach aufgrund der Hitze. Aber so richtig gut geschlafen habe ich auch nicht, weil ich war auf jeden Fall auch mit aufgeregt. Ich habe ja das Schwimmen noch gesehen. Das war ja auch schon irgendwie spektakulär, dadurch, dass sich da die Jungs vorne abgesprochen hatten und da so einen D-Zug aufgemacht haben. Würde ich sagen, haben wir schon jetzt da auch ein paar Sachen gesehen. Ich meine, wir hatten beim letzten Mal drüber gesprochen und jetzt haben sie es genauso gemacht auch, dass sie halt gemeinsam da sich durchgewechselt haben, wirklich zusammengearbeitet haben und halt auch echt mega schnelles Tempo geschwommen sind. Es war ja irre schnell dafür, dass es ohne Neoprenanzug war. Sah wunderschön aus. Also wirklich dieser Sonnenaufgang mit der Kulisse von Nizza und den ja, wie heißen sie? Alpmaritim dahinter. Wahnsinnig schön. Habe ich echt Gänsehaut gehabt. Und dann habe ich es Anfang vom Radfahren halt noch so ein bisschen gesehen. Da war ja irgendwie vor allem Trouble, dass irgendwie Daniels Chip nicht aufgetaucht ist. Das hat dir, glaube ich, auch oder uns allen hier irgendwie Sorgen gemacht. Hat sich dann so ein bisschen im Verlauf geklärt. Aber dann ja, bin ich ins Bett gegangen und habe es dann nur nachschauen können. Ich weiß noch, ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und das Erste, was ich gemacht habe, war halt Ergebnisliste angeschaut. Und also ich hatte schon mal aus Spaß so gesagt, so hey, vielleicht gibt es ein norwegisches Podium. Aber dass das tatsächlich passiert, ist schon richtig abgefahren. Und dass der Kasper da gewonnen hat, ja, mega krass, richtig geiles Rennen. Also ich habe es, wie gesagt, ja dann auch noch nachgeschaut. Und ich fand es einfach so spannend von vorne bis hinten. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dir vielleicht gar nicht so schwer fiel, wach zu bleiben, weil es einfach so viel Dynamik in diesem Rennen war, bis zum Schluss. Und dass ich ja auch noch zum Beispiel zu dir gesagt habe, so, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie da parallel noch ein Frauenrennen hätte stattfinden sollen. Also, dass man die Übertragungszeit zum Beispiel teilt, wie es ja jetzt dann zum Beispiel ab nächstem Jahr wieder sein wird. Also da hat es vollkommen gereicht, das Herrenrennen zu verfolgen. Und ja, ich bin gespannt, was du noch berichtest von der Zeit, wo du wach warst.
Nee, ich muss sagen, dass ich einfach die Livestream-Qualität richtig cool fand und auch die Übertragung, die der HR damit an den Start gebracht hat. Da das einfach sensationell war, auch die Abfahrt hinten raus mit in der Qualität gefilmt zu haben.
Wie, ja, genau, weil das war, glaube ich, letztes Jahr noch, haben sie es noch nicht ganz so hinbekommen. Ja.
Nein, aber das war wirklich nochmal. Ja,
letztes Jahr hatten die da mehr Drohnenaufnahmen nur bei der Abfahrt, meine ich. Und jetzt war ja wirklich viel vom Motorrad auch wirklich dabei.
Genau, und ich habe mir dann mehrfach auch die Frage gestellt, da bekommt das Rennen in Kona spätestens Längen beim Zuschauen. Hier hast du halt diese spektakuläre Abfahrt. Und
es vor allem, dass nochmal so krass was passiert ist auch mit dem Aufschluss und dass dann, ich sag mal, jemand, der die ganze Zeit vorne dabei war, wie der Jonas Schomburg, dann halt plötzlich so kassiert. Also das aber ist das eine...
Nochmal, wenn man da reingeht, das finde ich total krass, wenn man das sieht, wie sehr der komplette Athlet gefordert war und wie weit du wirklich so eine Skillbreite gesehen hast, dass jemand gut klettern, gut Zeit fahren, gut abfahren, ja, und auch, dass das Abfahren solche Unterschiede aufgezeigt hat, dass tatsächlich auch das Bike-Handling anscheinend bei einigen Leuten wirklich katastrophal ist und dass solche Lücken da entstehen.
Ja, aber ich fand es auch super spannend, aber auch selbst in den leichten Uphill-Passagen und so. Zum Beispiel habe ich eine Szene vor Augen, wo Sam Laidlaw an Patrick vorbeigefahren ist. Und da hast du genau gesehen, welche Passagen der halt noch im Aero gefahren ist, wo der Patrick zum Beispiel am Oberlenker war, weißt du so. Und wenn du das halt aufaddierst auf diese ganze Strecke, du musst halt so, also das Krasse war, was mich halt so geflasht hat, ist, dass ich immer noch jede Kurve da kenne. Also ich habe das gesehen, egal welches Bild ich irgendwo Foto, Ausschnitt gesehen habe, ich wusste immer genau, das ist da, das ist da. Und das hat mir halt auch nochmal gezeigt, wie krass intensiv ich mich mit dieser Strecke auseinandergesetzt habe. Und ja, so wie du sagst, wie, was für einen kompletten Athleten diese Strecke halt wirklich verlangt. Und witzigerweise habe ich jetzt im Nachgang einige Posts und so Umfragen auch gesehen, wo Leute gesagt haben so, hey, welchen Kurs findet ihr denn jetzt geiler, ne? Nizza, Hawaii. Und ich glaube wirklich, also da kam überall Nizza bei den Umfragen raus. Der Martin hat es zum Beispiel auch gemacht, ja? Dass die Triathlon-Community dieses Rennen noch vermissen wird als WM-Rennen, weil wenn der normale Ironman Nizza stattfindet, hast du halt nicht so ein Feld und dann passieren auch nicht solche Dinge und du hast eine Radstrecke, die nochmal 10 Kilometer kürzer ist im Normalfall, wenn der normale Ironman da stattfindet und so, es sind einfach Unterschiede. Und ich glaube, dass das ein Fehler war, dieses Rennen so früh jetzt einzustampfen und nächstes Jahr gemeinsam wieder auf Hawaii zu starten.
Ja. Aber die Bilder sind sensationell und auch in mir war da so eine kleine Wehmut, dass ich wusste. Und ich finde auch, was noch cool war, war dieser Multilab-Run-Kurs, dass es wirklich unter der Promenade abging. Natürlich hat man dann auch irgendwann Überrundungen, selbst im Profi-Herrenfeld. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass die Athleten sich gegenseitig sehen, dass da unten wie so ein kleiner Rush entsteht, dass das ja immer noch ein Marathon ist, was total beeindruckend ist, dass der auch Kasper unter 2:30 das Ganze gelaufen ist. Ja, dass es einfach sehr vielfältig fordernd ist.
Und ja, ich glaube, wir haben wahnsinnige Leistungen gesehen da und eine krasse Unterhaltung. Also ich fand es wirklich richtig cool, jetzt nicht nur von den Podiumskandidaten
Patrick
sozusagen.
Patrick ist, glaube ich, jemand, den ich da gerne nochmal highlighten würde, weil ich glaube, dass extrem viele Menschen, es gibt nicht extrem viele Menschen, die 3 Titel haben, ja, aber das musstest du wollen an dem Tag. Einen 2:31er Marathon da hinten drauf zu legen und so wie Patrick eigentlich aus aussichtsloser Position so einen Marathon zu liefern, ist wirkliches Commitment für den Sport und jemand, der diese Erfolge vor sich hat, in der Situation, ich mache einfach das Beispiel, Jan Frodeno hat das Rennen im Prinzip aufgesteckt. Nachdem er einen Rückstand hatte, der für ihn erstmal nicht mehr einholbar schien, hat er dieses Rennen quasi, sage ich mal, zu einer Show gemacht. Wohingegen Patrick dieses Rennen und hat damit auch seine Karriere beendet, ist alles ist klar, wie die Geschichte weitergeschrieben wurde.
Wer jetzt?
Jan.
Ja.
Und Patrick?
Aber für Patrick ist es die letzte WM, so wie ich ihn verstand. Der hat gesagt, er startet nicht mehr vorbei, oder?
Doch. Ich glaube, dass Patrick
nächstes Jahr... Okay, dann also, ignorieren
das,
wir das jetzt.
Das hätte ich... Nein. Wir senden jetzt hier keine Gerüchte in die Welt. Aber,
er startet nicht mehr in Frankfurt, das
genau,
hat er gesagt.
Genau, aber ich glaube, dass... dass das eine bockstarke mentale Leistung war, dass er das Ding da reingelaufen hat mit der Stärke und noch so durch das Feld. Ich glaube, was ist von Platz 30 auf Platz 9 vorgelaufen? Das ist krass. Davon gibt es noch mehr Leistungen im Feld.
Ja, also Sam Laidlaw auch, also finde ich auch richtig beeindruckend. der wirklich beim Schwimmen angehalten hat, da Probleme hatte, ja. Krämpfe irgendwie in der Wechselzone. Ja. Und echt, wir am Anfang ja auch dachten, weil irgendwie sein Chip auch irgendwie nicht richtig funktioniert hat oder irgendwas, dass der vielleicht raus ist oder so. Und dass der die schnellste Radzeit noch fährt und also ja. halt Fünfter da wird. Einfach, finde ich total beeindruckende und inspirierende Leistung, also vor allem auch mentale Leistung, die, glaube ich, schon einige Menschen jetzt irgendwie inspiriert und motiviert zurücklassen.
Ja, ich glaube, ich sollte nochmal die Kurve zum Daniel kriegen.
Ja, was ist mit Daniel passiert?
Das ist tatsächlich eine richtig gute Frage. Wir sind noch in der Nachlese, was an diesem Tag schiefgelaufen ist, denn ich glaube, wir können sagen, dass Daniel grundsätzlich fit ist, dass diese Vorzeichen im Training wirklich da waren. Ganz klar ist, dass Daniel einer der wirklich deutlich schwereren Athleten ist, der nochmal deutlich schwerer ist als Rico beispielsweise. Und deshalb sicherlich für ihn die vielen Höhenmeter auf dem Kurs nicht optimal sind. Aber dass das Rennergebnis vollkommen indiskutabel ist und auch der Ausstieg etwas ist, was, glaube ich, ihn am allerheftigsten schmerzt, aber mir auch als Trainer sehr viel Fragezeichen in den Kopf gibt. Und wir versuchen gerade wirklich diesen einen oder die Punkte rauszufiltrieren, die zu dem Ergebnis geführt haben, dass er nämlich ausgestiegen ist nach einem Radfahren. Und das ist gar nicht so einfach, wirklich sauber zu isolieren. Und dazu wird es jetzt nochmal eine Diagnostik im Nachfeld geben, dazu wird es einige Gespräche geben, dazu nochmal eine saubere Nachlese vor dem Hintergrund, das Training durchzukämmen. Und auf der anderen Seite ist für ihn die Saison zum Glück noch nicht beendet und ich hoffe, dass er noch ein gutes Ergebnis macht, sodass er da einfach auch mit ein bisschen Rückenwind aus der Saison rausmarschieren kann. Für die nächste Saison wieder, da wir in dem Jahr, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Basisarbeit gemacht haben, nach den zwei Bandscheibenvorfällen im letzten Winter. Und vielleicht das Ding jetzt auch noch eine Nummer zu groß war oder zu anspruchsvoll innerhalb dieser Sachen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber es gibt da noch keine, sag ich mal, abgeschlossene Antwort drauf. Eine Sache, die vielleicht eine Überleitung zu einem nächsten Thema sein könnte, ist, dass der Daniel auch noch eine Penalty bekommen hat. Und wir haben in letzter Zeit jetzt, oder wir haben innerhalb dieser Woche quasi, hat die T100 oder / die PTO die Race Manager Daten veröffentlicht von den Rennen, die unter ihrem Namen stattgefunden haben. Und das ist, glaube ich, einerseits Pionierarbeit, die in Rot gemacht wurde, dadurch, dass Sam in Rot bei der beim Race Briefing der Profis eine Abstimmung gefordert hat, sozusagen, dass wenn jetzt hier niemand widerspricht, dass die Race Ranger Daten von Rot veröffentlicht werden, glaube ich, haben wir jetzt sowas wie einen ersten Domino-Effekt, dass andere Veranstalter umfallen, im Sinne von, dass sie auch diese Daten publizieren.
Kurz noch, abschließend zu Nizza, weil das müssen wir dann nach dem Frauenrennen auch nochmal machen. Hast du gelesen, wie viele Herren, Profiherren ausgestiegen sind?
Leider nein.
Also ich glaube, es waren 25?
Ja.
Also ich müsste auch mal nachschauen, aber es war echt eine hohe Zahl. Also Daniel war da nicht alleine. Es war ja auch zum Beispiel Magnus oder so. Aber bin ich mal gespannt. Da wird es wahrscheinlich jetzt im Nachgang nochmal Zahlen geben. Also auch zu den Overall-Ergebnissen.
Ja, aber ich finde, aus wirtschaftlicher Sicht ist es natürlich ein ganz schwieriges Thema für alle Profis, die damit Geld verdienen müssen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dieser Pain in the ass, dort wirklich auszusteigen, auch für Daniel ein riesengroßes Problem darstellt. Und dass das so wichtig gewesen wäre, auch so etwas zu finishen und eben, selbst wenn man 20 oder gar mehr Minuten
zurücklegt. Ich glaube, es kommt halt ganz stark darauf an, warum man aussteigt. Ja? Also wenn es einem wirklich schlecht geht und es irgendwie gar keinen Sinn macht, gerade sich aus Gesundheitsgründen da noch einen Marathon zum Beispiel zu geben. Ganz klar, aber es sind ja sehr unterschiedliche Gründe auch. Aber egal, wir machen mal mit dem Race Ranger weiter. Ich bin nur gespannt, weil es war ja wirklich, also bei den Frauen weiß ich es jetzt auch gar nicht so genau. Weil es war ja vor 2 Jahren so, dass auf Hawaii so gut wie keine Frau das Rennen nicht beendet hat. Das war ja eine sehr beeindruckende Zahl. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das in Nizza ähnlich war. Naja, egal.
Ich glaube, also eine Sache, die da ganz wichtig ist, ist innerhalb dieser WM-Felder ist es ja wirklich so, der Umgang mit der eigenen Erwartungshaltung innerhalb von dem Rennen. Und ich glaube, dass das etwas ist, dass natürlich, wenn 50 Leute hingehen und man ja auch im Vorfeld gesagt hat, dass so viele wie noch nie einen Zugriff auf diesen Sieg haben. Also diese Streubreite.
Ja, Athleten, die es normalerweise auch, sage ich mal, gewohnt sind, zu gewinnen oder auf dem Podium zu landen, ist ja schon im Vorfeld klar, dass es nur 3 gelingen wird und 10 weitere, die es theoretisch drauf hätten, müssen halt damit klarkommen, dass es nicht funktioniert hat.
Aber das ist im tiefsten Sinne Sport, das und also in den Sachen. Und das ist in den Motivationen drin, dass das eben nicht immer gelingen kann, zu gewinnen. Und auf der anderen Seite, ja, wirtschaftlich kann ich das alles nachvollziehen. Ich glaube, vor dem Selbst, das zu verantworten, dort die Flinte ins Korn zu
schmeißen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch in Nizza schneller geht, dass Athleten aussteigen, weil es früher im Jahr liegt und du theoretisch noch ein paar Chancen hast, noch woanders zu starten. Hawaii ist deutlich später im Jahr, da kommen kaum mehr Rennen und der Reiseaufwand ist vielleicht auch größer, bla bla bla, dass das am Ende dann mehr Leute noch durchziehen, weil sie eh dann so denken, okay, letztes Rennen der Saison. Aber ist auch egal. Also Race Ranger, du hast es gesagt, im Endeffekt in Rot geboren, dass jetzt wirklich die Daten endlich auch mal veröffentlicht werden. Super spannende Ergebnisse. Und jetzt endlich erstmals auch von einem T100-Rennen, wo wir die 20-Meter-Regel auf dem Fahrrad haben, was ja eigentlich schon mal grundsätzlich für deutlich fairere Rennen sorgt. Aber auch da, ich meine, man hat es, wenn wir die Rennen geschaut haben.
Lass uns mal ganz kurz, also ich würde ganz kurz erst nochmal theoretisch da reingehen. Einmal ganz wichtig bei diesen Zahlen, die jetzt veröffentlicht sind, dass der Race Ranger, diese Daten sind Daten, die Überholzeiten exkludiert haben. Ja? Das heißt, die Zeit, die tatsächlich am Hinterrad des anderen verbracht wurde, ist Zeit, die diese Überholdauern separat, also
ja, es ist bereinigt sozusagen.
Bereinigt haben. Von daher sprechen wir hier tatsächlich über Zeiten, die jemand in der Draftzone verbracht hat.
Wo er wirklich einen Vorteil dann sich verschafft hat. Einen illegalen Vorteil.
Ja. Und die andere Sache sind diese sogenannten Jojos. Das heißt, ich fahre in die Draftzone rein und verlasse sie wieder nach hinten, nicht nach vorne. Das heißt, das sind nicht angetretene Überholvorgänge, wenn man das so nehmen möchte. Und ich glaube, gerade diejenigen, die das vor einem Kampfrichter machen, die werden, wenn sie es das zweite oder dritte Mal machen und das ein Kampfrichter sieht, ist es eigentlich eine Penalty. So, jetzt haben wir schon in Rot gesehen, dass das Athleten bis zu 40 Mal schaffen. Auch Athleten, die, sag ich mal, international wirklich bekannt sind. Und jetzt wird das eben deutlich, dass über diese Race Ranger-Daten Athleten dazu das erste Mal nicht an den Pranger gestellt werden, sondern ein Feedback erhalten. Ich glaube, dass das relevant ist, weil bisher haben wir immer darüber gesprochen, dass Athleten, der fährt fairer, der fährt weniger fair. Ihr Athleten hattet dafür immer ein Gefühl, ja.
Wer kommt
meinem Hinterrad nahe?
Ich schaue mir die Listen an und bin nicht überrascht, sagen wir es mal so.
Ja, das glaube ich auch. Also das sagen auch andere Athleten. Aber ich glaube, spannend ist es ja für diejenigen, die, ich glaube, dass Athleten neu geeicht werden. Also das Auge der Athleten wird neu geeicht, weil ja jemand ein ganz anderes Empfinden hat davon. Ja,
ihr könnt euch, wenn euch das interessiert, ihr könnt es auf T100 Triathlon / Race Ranger euch anschauen. Also es wurde jetzt ja nur von dem French Riviera Rennen wirklich Athletennamen und Analyse veröffentlicht. Von allen anderen vorherigen T100 Rennen gab es nur so Average Analysen. Aber jetzt ist jetzt ja morgen oder heute Nacht bei uns ist ja das nächste T100 Rennen und ich vermute mal, dass das jetzt nach jedem Rennen so eine Analyse geben wird. Und was ich halt hoffe, und da bin ich sehr gespannt drauf, ob eben genau diese Athleten, die wir jetzt nicht an den Pranger stellen wollen, sondern einfach hoffen, dass ihnen das selbst so unangenehm ist, dass sie da so auftauchen, dass sie ihr Verhalten ändern werden in den Rennen und dass die folgenden Ergebnisse immer sauberer werden. Das wäre halt meine Hoffnung jetzt.
Ich glaube, das ist der erste Schritt, weil tatsächlich ist das echtes Lernen, was stattfindet. Und zwar, du bekommst meiner Meinung nach ein Feedback auf das, was du tust. Und je schneller die Daten nach einem Rennen im Prinzip zur Verfügung stehen, gecleant, umso schneller kann ein Athlet das auch an sein eigentliches Erleben rückbinden. Jetzt beispielsweise diese alten Daten der letzten Rennen, ist cool, dass sie da sind und dass sich da schon Muster rausbilden. Auf der anderen Seite finde ich das tatsächlich wirklich spannend, weil theoretisch müssten diese Daten ja.
Und was hältst du von so einer Idee wie von, die sind ja eigentlich live wahrscheinlich, also verfügbar, dass Athleten nach dem Radfahren das, was sie also da angesammelt haben, zum Beispiel absitzen müssen? Weil das Problem ist ja, jetzt hoffen wir, dass da eine Anpassung ist. Was ist, wenn die nächste...
Ich würde noch nicht so schnell über Konsequenzen nachdenken, sondern ich glaube, man muss erst mal gucken, wie wird das gemessen. Also jetzt, wenn du das zum Beispiel nimmst, der Rico hat ja auch 40 Sekunden, glaube ich, innerhalb dieses Rennens dann in dieser da drin verbracht. Ja. Das heißt, die Frage ist, kannst du das auf Null bringen? Ja? So, das heißt, du kannst es ja eigentlich nur auf Null bringen, indem du alleine vorne wegfährst. Ja? Mehr oder minder.
Lässt sich sicher nachschauen. Also Athleten, du siehst ja auch immer Überholvorgänge und so weiter. Genau. Das heißt, Athleten, die weiter von hinten kommen, für die wird es grundsätzlich schwieriger.
Genau, nur und ich glaube, dass das zum Beispiel extrem schwierig ist. Und es wird auch eine Toleranz, weil wir am Ende sind das Menschen, die Abstände noch schätzen müssen. Ja? Es ist ja nicht so, dass du das genau siehst. Es ist nicht so, dass das piep, piep, piep oder dass es eine Lichtleiste gibt, die sonst ranläuft. Und die Frage ist, ob du, also das mit dem Absitzen finde ich tatsächlich äußerst schwierig und das würde wahrscheinlich dieses Rennen.
Aber schätzen musst du doch nichts. Also du siehst die Lichter leuchten. Du weißt genau, wenn du ganz safe sein willst, dann fährst du einfach nur im Blau. Es wird schon länger gerade kein. Ja. Also einfach in der weitesten Entfernung. Dann fährst du halt da auf 30 Meter oder so.
Genau, aber dann kommt der spannende Teil. Ich finde das viel kritischer, die Jojos zu haben. Und zwar die.
Ja, genau, aber der Athlet, der rot gesehen hat, der hat rot gesehen und ist nicht zum Überholen ausgeschert. Genau. Der hat einen Fehler da gemacht. Der hat aber nicht irgendwas geschätzt, sondern der hat rot gesehen und hat aus Schreck die Bremse gezogen und hat sich zurückfallen lassen.
Genau, und das ist meiner Meinung nach zum Beispiel ein Punkt, wo wir drüber sprechen müssen, wie sich Regeln innerhalb unseres Sports anpassen können. Weil genau diese Jojos ja dann spannend sind, wenn es richtig hart zur Sache geht. Ja? Also im Sinne von, dass das Rennen schnell wird und dass es einen Benefit gibt, davon hinten reinzufahren.
Nee, ja. Und vor allem, du sparst dir diese Überholvorgänge, die wie Intervalle sind, wo du hardcore überziehen musst, bei den Jungs mit den großen Gruppen teilweise, wo du dich richtig zerstörst. Und dann musst du ja bis nach ganz vorne durchfahren. So, und dann ist ja die Frage, was ist dann? Aber dann musst du theoretisch auch noch weiterfahren, obwohl du wahrscheinlich schon irgendwie gerade die Beine platzen.
Und wenn du jetzt die Strecke, und so weit sind wir eben nicht in den Daten drin, und zwar wenn du jetzt die French Riviera-Strecke schaust, mit diesen extrem vielen Kurven am Anfang, und du jetzt da reinfährst, aus Versehen, wie sollst du da zum Teil vorbeikommen? Da habe ich auch einzelne Überholvorgänge gesehen, ja, die halt dann auch Harakiri werden, wenn das halt in einem kurvenreichen Stück ist. Ja. So, das heißt, die Antwort ist...
Ja, könnte sein, dass das zum Beispiel dann ein Jojo ist, was gezählt wird. Dass jemand in so einer Kurve nicht vorbeigegangen ist. Ja. Da ist die Frage, wie sehr diese Daten bereinigt sind. Exakt, zum Beispiel Kurven war in London. Deswegen wurde London ja zum Beispiel gar nicht mit dazugenommen in den Daten von 24, weil London so viele so komische Kurven und Schikanen hatte, dass die ja schon von Anfang an gesagt haben, wir haben hier in diesem Rennen ungefähr 20 Zonen, wo der Race Ranger außer Kraft gesetzt ist. Und dann kam noch so ein Funkstreckenproblem dazu, dass der gar nicht gesendet hat.
Und du kommst aber mit einer Forderung jetzt, dass auf Basis von diesen Daten jemand irgendwelche Zeiten abgezogen bekommt.
Es war nur eine Frage zum Diskutieren, ob das eine Lösung sein könnte. Weil es natürlich sehr frustrierend ist, dann immer wieder die gleichen Namen auch zu sehen. Da bin ich jetzt ja eben drauf gespannt. Sehen wir Verhaltensanpassungen? Jetzt zum Beispiel auf der Strecke, du wirst besser wissen, wie die jetzt ist da in Spanien. Die hat, glaube ich, jetzt weniger Kurven, oder? Das ist mehr gerade. Das heißt, es müsste dort theoretisch jetzt eigentlich sehr einfach sein für die Athleten. Und da bin ich jetzt einfach mal sehr gespannt drauf.
Ja. Und da habe ich auch eine ganz andere Erwartungshaltung an die Athleten. Aber dass das theoretisch ein sehr sauberes Rennen sein sollte. Ja? Und ich glaube aber, dass wirklich erstmal aus diesen Daten gelernt werden darf, sowohl die Athleten als auch die Referees, als auch die Veranstalter, als auch wir in den Umgang damit kommen. So wie wir es gewohnt sind, Trainingsdaten auszulesen, ja, müssen wir quasi auch schrittweise, und da ist wieder, finde ich, theoretisch der Sport ein Vorreiter, dass es sowas gibt. Ja. Bevor wir da jetzt Konsequenzen draus ziehen, sollte man wirklich das mal sammeln. Und viel spannender finde ich es, bei der 20-Meter-Regel, wenn da jemand mal hinten auf 18 fährt, so what? Aber bei der 12-Meter-Regel wissen wir halt schon, dass es auf 12 Meter, was ja eigentlich 10 Meter sind, wenn man Hinterrad, Vorderrad nimmt, dann sind es 10 Meter, dann, dass das richtig was bringt und dass das einen Wettbewerbsvorteil
bringt. Das bringt uns vielleicht auch nochmal nach Hawaii, weil vor 2 Jahren bin ich nicht mit Race Ranger gestartet, ja, sondern da war es noch, ich zitiere jetzt den Kampfrichter, wir nutzen den Schatten, den die Sonne auf die Straße wirft und messen, schätzen den Abstand, Ansage. Ich meine, die Herren letztes Jahr hatten ja schon Race Ranger dran. Da gab es ja viele Stimmen, die halt sagen, es ist gar nicht gut mit diesen 12 Metern, weil es ganz vielen einfach erstmal zeigt, wie nah 12 Meter sind. Die Daten aus dem Rennen von letzten Jahr von den Herren auf Hawaii würde ich auch super gerne sehen. Ich meine, man könnte natürlich jetzt mal versuchen, im Race Briefing Ähnliches zu fragen, ja, wenn wir jetzt hier alle gemeinsam abstimmen, am liebsten würde ich dann fordern, können wir mal hier noch kurz, ist irgendjemand dagegen, dass wir hier mit der 20-Meter-Regel racen? Also fände ich saugeil, wenn Ironman das machen würde. Und auch zum Beispiel zu sagen, gibt es irgendjemand, der was dagegen hat, wenn wir die Race Ranger-Daten danach veröffentlichen? Weil natürlich Hawaii nur geradeaus und es wird eine große Gruppe geben nach dem Schwimmen, halt super spannend wäre.
Ich glaube, dieses Jahr wird mit deiner Ungeduld kollidieren. Das wird, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dass da noch irgendein Umparken im Kopf bei Ironman stattfindet. Aber ich bin mir sicher, dass da eine Entwicklung angestoßen ist, die sich nicht aufhalten lässt. Ja. Das heißt, da kommt eine technische Neuerung dazu und vor der werden sich quasi Profirennen in Zukunft nicht mehr schützen können, ja, und diese Diskussion auch über Fairness, dass du im Rückblick da drauf schauen kannst, ist extrem spannend und das kann ja nur dazu führen, dass der Sport sich weiterentwickelt.
Das Einzige, wo es wirklich vielleicht ein kleiner Vorteil für mich sein könnte, das mit Race Ranger jetzt ist in diesem Jahr, ist, wenn du dir halt eine große Gruppe vorstellst, so wie es auch vor 2 Jahren gab, die haben ja auch eine ganz schöne Weile gebraucht, bis die irgendwie sortiert waren. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass gerade bei diesen ganzen Wellen, die dann immer auf dem Highway auch sind, wo so eine Gruppe ja auch zusammengeschoben wird durch Tempoveränderungen, wenn es da plötzlich überall rot leuchtet und theoretisch mehrere Leute dann Überholvorgänge machen müssen. Das hatten wir bei den Herren auch so ein bisschen gesehen, wo dann der Christian ist ja dann ausgeschert und plötzlich sind 3 Leute ausgeschert und sah alles komplett wild aus. Also da bin ich echt mal gespannt drauf. Aber das könnte natürlich dazu führen, dass, sage ich mal, jetzt jemand mit mehr Schwimmrückstand eine bessere Chance hat, nach vorne zu fahren, wenn man hart fährt, weil solche Gruppen sich einfach ein bisschen mehr organisieren müssen oder mehr aufgezeigt bekommen, dass da irgendwas nicht richtig ist. Ja.
Okay, jetzt habt ihr einmal volle Rübe Triathlon-Nerd-Talk bekommen von uns. Yes, wir haben einige Sachen noch in der Pipeline. Für uns geht es am 1. Oktober rüber nach Kona oder nach Big Island. Bis dahin sind wir hier noch dran, fleißig ein YouTube zusammen zu filmen, was wir kurz oder mit unserer Anreise nach Kona dann auch publizieren wollen. Dann haben wir in Kona in der Rennwoche einen eigenen Press-Talk von dir mit Canyon gemeinsam im Lava Java. Dort im 1. Stock sind alle Medienvertreter herzlich eingeladen, da hinzukommen. Und für euch werden wir einen Livestream machen und der wird in der Rennwoche um 20 Uhr abends in Deutschland bei YouTube zu sehen sein.
Das poste ich natürlich auch alles nochmal fleißig.
Genau. Während diesem Press Talk wird es eine ganze Menge coole Gewinne geben für die Menschen, die zuschauen und zuhören.
Also bei YouTube dann. Da muss man dann quasi in dem YouTube-Chat mitmachen, oder? Vermutlich.
Genau, ich glaube, da können wir uns noch was ausdenken, was wir da Schönes machen. Vielleicht können wir den Kai Pflaume, der auch nach Hawaii kommen wird, dort als Losfee gewinnen. Wer weiß. Und
du bist hiermit angefragt, lieber Kai.
Genau, jetzt werden wir auch rausfinden, ob er unseren Podcast hört.
Ja.
Und Ansonsten hast du, glaube ich, noch einige Sachen, die bis zum Rennen released werden, Laura.
Also einmal, weil wir gerade auch noch über Nizza gesprochen haben, haben wir ja bei Kickersports auch eine Sonderaktion gerade noch, weil wir von der Zeit, also jetzt von Nizza, der Herren-WM, bis zur Frauen-WM auf Hawaii, allen Interessierten an unserem Triathlon-Trainingsprogramm 10% Rabatt geben auf die ersten 3 Monate von dem Training. Genau, und die Aktion läuft jetzt noch bis nach meinem Rennen. Also wenn ihr gerade dabei seid, zum Beispiel Pläne fürs nächste Jahr zu schmieden, euch Rennen rauszusuchen und ja einfach gerne mal ausprobieren wollt, wie es ist, mit Trainingsplan zu trainieren, vielleicht zum ersten Mal oder ja auch wirklich euer aktuelles Leistungsniveau nochmal auf ein nächstes Level zu heben. Und einfach, finde ich, vor allem so zu merken, wie viel Freude das macht, mit einem guten Plan zu arbeiten. Dass man immer wieder neue Reize bekommt, nicht immer das Gleiche macht und wirklich spürt, da geht was voran. Ich finde, das ist eine super wichtige Komponente, um ja motiviert eben auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und genau, deswegen schaut euch das Angebot gerne mal an, wenn ihr gerade auch auf der Suche seid. Und dann habe ich jetzt im Hintergrund noch fleißig an ein paar Sachen gearbeitet. Das eine hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, das ist, dass es eben wieder eine neue Schmuckkollektion geben wird, die wir hoffentlich demnächst an den Start bringen. Der Philipp muss noch ein paar Fotos von mir knipsen. Ich habe die Prototypen dabei. Und dann habe ich noch zusammen mit dem Kickers-Team noch ein cooles T-Shirt entworfen. Ein Hawaii-Special und das geht hoffentlich auch bald in den Online-Shop und dann werde ich das natürlich fleißig bewerben. Und wenn ihr mich von zu Hause oder vor Ort unterstützen wollt, dann würde ich mich natürlich super freuen, wenn ihr euch eins von diesen, wie ich finde, sehr, sehr schönen T-Shirts kauft.
Lass uns kurz auf die T-Shirts noch eingehen, weil ich das richtig cool finde. Und zwar einmal habt ihr wirklich hochwertige T-Shirts ausgewählt und zum anderen werden die wirklich in Heidelberg von einem Siebdrucker jedes einzelne Stück bedruckt. Echt coole Handarbeit. Fabi Lauer heißt der, hat eine kleine Druckerei in Heidelberg. Der macht unsere kleinen Kickers-Kollektionen und ich bin sehr gespannt, wie euch das Design gefällt. Ich finde, das T-Shirt knallt. Ich habe die erste Variante schon gesehen und ich glaube, das kann ein richtig cooles T-Shirt werden, was man auch im Alltag tragen kann, weil es einfach gut ausschaut, oder?
Ja, also finde ich. Ist immer schwierig, den Geschmack von allen zu treffen, ist wahrscheinlich unmöglich, aber ich finde es richtig cool. Ich hoffe natürlich, dass es vielen von euch auch gefällt, ihr dann mir gerne rund um das Rennen auch Supportbilder schickt, die mich motivieren, ja, am 11. Oktober einfach alles zu geben.
Ja, lass uns eine kleine Vorschau machen. Wir haben jetzt die nächsten 10 Tage. Die ersten 10 Tage sind ungefähr rum, Mitte des Camps, könnte man so ungefähr sagen. Und es steht die zweite Hälfte an. Wir haben moderat angefangen. Du hast schon gesagt, dass du schon eine gewisse Müdigkeit gemerkt hast. Auf der anderen Seite wirst du von Antje hier gut gepflegt. Antje ist unsere Physiotherapeutin, die hier mit dabei ist. Und ich glaube aber, dass jetzt der Timeshift relativ gut überwunden ist, die Hitzeakklimatisierung bei 87% laut App ist und dass wir aber damit auch schrittweise in den nächsten Tagen nochmal richtig das Gas aufdrehen können im Training, sodass du mit absoluter Topform wirklich dann dahin kommst.
Ich habe mit dem Nils, mit Antjes Freund, auch einen super Laufpartner. Der ist ein sehr, sehr ambitionierter Läufer und begleitet mich jetzt hier gerade fleißig durch jede Laufeinheit und hat auch zum Beispiel vor der WM in Nizza eigentlich so meine letzten Schlüsseleinheiten da mit mir gemacht und mir auf jeden Fall Glück gebracht. Von daher hoffe ich, dass wir das dieses Mal ja wieder so gut an den Start bringen.
Ja, ich glaube, dass das auch wirklich teilweise wirklich einfach gut ist, wenn du jetzt am Sonntag den langen Tempowechsel läufst und ihr... Ich war letzten Sonntag meiner Aufgabe ja beraubt, sozusagen. Ich war nur noch Wasserträger, weil Nils wirklich dir 500 Meter, 3 Minuten noch und 500. 30. Noch 500 Meter, eben 3 Minuten und 30. Also in dem Tempo. Und nicht in 3 Minuten und 30, aber jedes Intervall angesagt.
Zwischen Splits.
Genau. Und ich glaube, wenn es dann halt auch mal wirklich hart wird, und das wird es einfach hier, weil tatsächlich der 1 Stunde 45 Lauf ging einfach in eine Richtung, Wendepunkt und wieder zurück, schnurgerade, mehr oder minder. Und,
aber wir sind ja alle, also Ausdauersportler sind ja alle so ein bisschen abgestumpft, deswegen macht uns das nichts. Wer 4 Stunden oder 3 Stunden auf der Rolle sitzen kann oder auf dem Laufband laufen kann, dem macht das auch nichts. Und hier hat man ja immer noch, sage ich mal, das Spiel mit dem Wind. Mal hat man Gegenwind, Rückenwind, Seitenwind. Das ist schon alles ganz schön viel
super exciting.
Aufregung. Ja.
Genau, aber Nils nimmt mir die Arbeit ab, aber das ist wunderbar, dass er mir diese Arbeit abnimmt. Und Sonntag geht's weiter mit dem nächsten Tempowechsel. Für dich steht Einheit Nummer 3 gleich auf dem Plan.
Ja, ich muss jetzt auch Gas geben, deswegen müssen wir jetzt leider heute schon nach 45 Minuten den Podcast beenden, weil hier sonst die Sonne untergeht und im Dunkeln will ich dann auch nicht mehr laufen.
Na gut, dann sagen wir ganz herzlichen Dank fürs Zuhören oder Mahalo.
Mahalo, ja, das heißt danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen, einen kleinen Einblick hier von der Insel zu bekommen. Könnt uns natürlich auch gerne schreiben bei Instagram oder so, wenn euch irgendwas ganz besonders interessiert. Freuen wir uns natürlich auch über Feedback.
Und wenn es euch gefallen hat, erzählt es auch gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt.
Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend hier von hier, beziehungsweise einen guten Start in den Tag in Deutschland.
Genau.
Ciao, ciao. Ciao.